Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbarung 23. Mein Name ist Markus Kuslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske.
Hallo. Vielen Dank, lieber Markus. Hallo, Markus, ja.
Nach langer Pause mal wieder zurück. Wir waren ein wenig verhindert und steigen jetzt aber in die Folge 8.
Wir möchten ja auch gar nicht zu viel verraten. Wir wurden von ominösen Präsenzen entführt und gefoltert, mit diversen Sonden versehen. Man war sich wohl nicht so ganz einig darüber, wo man uns einordnen sollte. Wir konnten letztendlich aber unserem Joch entfliehen und sind jetzt aus dem aus dem Kerker wieder
Völlig wahnsinnig gewordene Flacherdler haben uns gefangen genommen und
ja,
mit
Hohlerde-Theorien gefüttert.
Genau, und flach und hohl. Aber das passt doch zu vielen, aber das wollten wir jetzt gar nicht aufbringen.
Wir wollen das auch gar nicht verurteilen an der Stelle. Also wir haben viel gelernt.
Genau, wir haben viel gelernt und wir wurden intensiv untersucht. Auf jeden Fall kommen wir heute zu Folge 8 mit dem Titel, was sich jetzt sogar reimt, Macht.
Macht. Ob das beabsichtigt war, das war, witzigerweise steht das auf meiner Liste drauf.
Ob das ein Wortspiel
war? Ja, Folge 8, Macht. Wer weiß das
weiß ich jetzt gar nicht.
Könnte auch ein Zufall sein.
Jedenfalls geht die Folge 1 Stunde und 18 Minuten, hat 25 Kapitel. Und bevor wir da voll einsteigen, noch einen kleinen Disclaimer, den wir jetzt immer mal wieder in der Folge einbringen. Hallo, liebe Hörer. Nur hier eine kleine Erklärung, ein kleiner Disclaimer sozusagen. Wir wollen euch nur darüber aufklären, dass Dirk und ich nicht an Verschwörungstheorien glauben. Wir haben viel Spaß damit, mit dieser Thematik zu spielen und im Rahmen von Offenbarung 23, der Podcast, viele Themen aufzubringen, vielleicht auch mal zu spekulieren, aber dennoch glauben wir nicht an die große Weltverschwörung. Ich hoffe, ihr könnt damit leben und ihr bleibt uns weiter treu. Ja, so viel zu unserem Disclaimer, wo wir eine Kleinigkeit aufklären und jetzt sind die Leute vollkommen verwirrt, weil sie den Anfang haben und den Disclaimer und jetzt sind sie völlig fertig. Und wie holen wir sie da raus? Wir fangen einfach mit der Folge an.
Richtig.
So.
Ja, alles geht wie üblich los mit einer Nachrichteneinblendung. Mhm. Wir erinnern uns, in der letzten Folge sind wir auf Glen Castle verblieben. Georg ein wenig malträtiert vom druidischen Ritual. Mhm. Unsere Nachrichtenmeldung reißt uns da ein ganz kleines Stückchen, aber nur einen kurzen Moment raus, denn es wird live berichtet von der Ermordung JFKs.
Genau. Für Leute, die in der Geschichte nicht ganz drinstecken, 22.11.1963 an der Dealey Plaza. Leute, die sich da so ein bisschen mit reinarbeiten wollen, können gerne den Oliver Stone-Film JFK, der da sehr intensiv ist und der da sehr viel drüber zeigt. Da gibt es auch diese berühmte Szene gleich am Anfang, diese gefahrene Kurve und dann die Schüsse auf JFK. Und damit beginnt das ein bisschen und endet mit der Schilderung, dass der Wagen trotzig in Bewegung setzt und endet auch mit der oder setzt sich dann fort mit der Schilderung, dass auf JFK geschossen wurde. Das ist eigentlich die Schilderung.
Und dass er gestorben ist. Auch genau. Das. Also das heißt, das Ganze, was ist mir so ein bisschen aufgefallen, was als Nachrichten-Live-Meldung so ein bisschen rübergebracht wird, ist doch sehr stark im Zeitraffer gelaufen. Mhm. Weil de facto hat dieser Prozess, also von den ersten Eindrücken und den Berichten von der Passade, von der Parade bis zur Todesmeldung schon deutlich mehr als 90 Sekunden in Anspruch genommen.
Das waren 12 Stunden, soweit ich weiß.
Jo.
Und ja, aber wie gesagt, wen es interessiert, der Oliver Stone-Film ist da eine gute Stütze. Kurz danach kommt der Vorspann, was jetzt mal als Erwähnung ganz wichtig ist, dieses Ereignis ist eigentlich für vergleichbar wie in einer näheren Vergangenheit wie mit dem 9.11., also so ein Ereignis, wo so ein bisschen die Zeit stehen bleibt. Wo etwas passiert, was die Leute schockiert.
Ja, das war hochgradig. Die Ermordung JFKs ist eine Zäsion gewesen, ganz klar. Also das ist was, wovon jeder in der Geschichte berichtet, wovon noch lange berichtet werden wird und was sich einfach eingebrannt hat. Das ist ein
und wo auch jeder weiß, wo er war, als es passierte. Das ist so, wie wir sagen, am 9.11. genauso oder am 11.9. oder auch Mondlandung oder also diese Großereignisse, die verbinden einen immer, die hämmern sich so fest, dass man weiß, ja, ich war zu dem Zeitpunkt da und da. Na, also ist das vergleichbar, weil die Leute jetzt vielleicht nicht greifen, okay, wieso hat das die Leute vielleicht so bewegt, dass am anderen Ende der Welt jemand erschossen wurde? Ja, es war halt quasi der Präsident der freien Welt,
ne, ja, zu der Zeit. Witzigerweise, ein ganz kurzer Einschub, wo du die Mondlandung einbringst. Witzig wäre doch irgendwann mal zu erörtern, Wir können uns alle daran erinnern, wo wir zu diesem Zeitpunkt waren. Wo waren eigentlich Neil Armstrong und Buzz Aldrin zu diesem Zeitpunkt? Ja, aber das ist der Gegenstand einer anderen Folge. Vielleicht.
Genau. Die kommt noch. Ja, die ist sogar sehr, sehr sicher dabei. Ja, auf jeden Fall nach dem Vorspann geht's los. Und wir sind in Glynn Castle in dem Kaminzimmer. T-Rex ist anwesend, ENG ist angewiesen und man führt so einen kleinen Dialog darüber, über die letzte Zeit und über die Erfahrung, die T-Rex machen durfte. Es gab ja diese Erfahrung in Stonehenge, es gab diese leicht...
Für die Leute, die neu einsteigen, Georg wurde splitterfasernackt an einem Herbstmorgen auf einen steinernen Altar in Stonehenge gefesselt und ihm wurde mit einem scharfen Gegenstand wurden ihm irgendwelche Sachen in die Brust geritzt und er sollte auch getötet werden. Müsste sich das dann plötzlich anders überlegt werden. Das heißt, der gute Georg ist noch ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Und frönt jetzt aber direkt, das ist was, eine Neuerung, das Gespräch, ich habe mir nämlich die Folge davor noch mal kurz angehört, das Gespräch setzt sich tatsächlich nahtlos direkt fort, also wenn du den Vorspann und die Nachrichtenmeldung rausmachst, dann kannst du das eigentlich zusammen machen, ohne dass du merkst, dass die Folge eigentlich wechselt. Ihn greift nochmal das Thema mit der archaischen Erfahrung aus, die ja T-Rex beim letzten Mal dort zugedeihen lassen wollte. Es geht halt also um irgendwelche Fruchtbarkeitsriten. Georg ist auch relativ angetan und sie frönen beide immer noch des Whisky-Trinkens.
Ja, und zwar dem Whisky mit EY, wie immer betont wird. Nämlich nicht dem mit nur dem geschriebenen Y wie in Großbritannien oder in den USA, sondern dem richtigen.
Scotch.
Ja, in dem Fall dem Scotch, aber es kommt etwas, was sehr interessant ist, nämlich jetzt wird auch mal die Sorte gewechselt und es wird etwas eingebracht, ein sogenannter Blend. Und dieser Blend ist relativ berühmt und den kennen auch relativ viele, es ist Chivas Regal.
Es steht eine volle Flasche auf meinem Tisch, ich habe sie heute nicht mitgebracht, weil ich werde sie morgen verschenken. Aber ich fand es einen guten Anlass, ja. Chivas Regal.
Das ist ein Blend, also kein Single Malt. Und das Interessante im Hintergrund, und deswegen kommen wir auch in diese Folge so gut rein, ist, dass die Familie Kennedy die Generallizenz für den Vertrieb für diesen Blend hatte.
Ja gut, also es wird in der Folge ein ganz kleines bisschen anders dargestellt, ne? Aber tatsächlich ist es halt so, dass weder die Kennedys noch die Fitzgeralds aus der mütterlichen Linie irgendwie mit dem Chivas Regal in irgendeiner Weise was zu tun haben. Aber Joseph Kennedy hatte genau die Generalimporteurslizenz und ist tatsächlich unter anderem mit dieser Whisky-Sorte mit dem Import reich geworden.
Er ist auch mit Alkoholschmuggel sehr reich geworden. Also zu Zeiten der Prohibition hat der alte Kennedy da durchaus gut mitgewirbelt. Und aber Schmuggelware, machen wir uns nichts vor, ist immer sehr wertvoll. Und da waren die auch nicht ganz unbeteiligt dran. Ja, es geht ein bisschen um diesen Clan, die Kennedys. Man unterhält sich darüber. Und es gibt auch schon die ersten Ansätze zum Kontakt zur Mafia und so weiter. Man unterhält sich halt über diese Causa Kennedy, die im Wahren auch sehr interessant ist. Und auch da, wer sich da ein bisschen die Familie Kennedy hat da durchaus auch immer relativ viele Schicksale danach erleiden. Also Kennedy zu sein hieß, man wurde nicht alt oft.
Ja, das ist richtig. Also offen gestanden ist mir da die detaillierte Familiengeschichte nicht so hundertprozentig geläufig, aber nun muss man dazu sagen, dass die ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man das jetzt so richtig passend ausdrückt, aber die Kennedys sind traditionell schon immer Leute gewesen, die ein bisschen nach vorne gegangen sind. Ja, also zumindest gibt es bestimmt nicht alle, aber es gibt einige herausragende Persönlichkeiten.
Die sind auch oft an Unglücken gestorben, bei Flugzeugabstürzen und so. Also die haben schon viel erleiden müssen, da war das eine oder andere dabei. Die haben da schon ein bisschen Geschichte dran. Ich zitiere hier gern eine schrecklich nette Familie, wo man wegen einer Sache im Parlament ist und dann sagt irgendjemand von diesen Al Bundy-Kollegen, sagt, so und so Kennedy ist gerade eingetroffen und Al sagt nur, die treffen immer irgendwo rein. Also was natürlich ein Witz ist, der in den USA mittel ankam, als die Folge rauskam. Aber ja, also das umschreibt aber, dass da immer irgendwie viele Schicksale dran hängen. Die waren nicht alle alt.
Ja, wobei man eben sagen muss, das ist das, was ich eigentlich damit andeuten wollte, es gibt eben viele herausragende Persönlichkeiten in dieser Familie. Und mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, den die Familie Kennedy mit Sicherheit genießt, werden natürlich auch wesentlich mehr Sachen publik. Ja, also das ist jetzt immer so die Frage, sind die Kennedys immer zu einem Gewalt oder in großer Zahl immer zu einem gewaltsamen Ableben irgendwo verdonnert oder sowas? Ich denke, in so vielen Familien mit herausragenden Persönlichkeiten ist sicherlich die Gefahr etwas höher.
Und da redet auch jeder drüber.
Richtig. Und es redet eben jeder drüber, ganz genau. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob dieser Eindruck so hundertprozentig objektiv standhält. Naja, ist auf jeden Fall eine äußerst bewegte Familiengeschichte.
Genau, und in dem Gespräch kommt was ganz Wichtiges vor, was uns noch ein bisschen begleitet und was auch sowieso diese Folge hat etwas, diese Folge und die nächste Folge sind wieder so Folgen, die sich mit der Mechanik dieser Erzählung Offenbarung 23 sehr stark beschäftigen und Sachen ein bisschen repetieren, immer wiederholen, um diese Sache zu festigen, damit man in die nächsten Folgen besser reinkommt. Das ist für den Stammhörer ein bisschen anstrengend, aber es ist ganz gut. Ich wollte es auch nur einwerfen, ich wollte gar nicht so weit darauf hinausgehen. Aber in der Erzählung kommt etwas vor, und zwar dieses Gleichnis, diese Erzählung des roten Drachen, der das Böse darstellt, was wieder auf die Waliser hingreift, was wieder Kelten waren. Und da gibt es so eine Kettengeschichte, die ja erzählt wird.
Ja, es wird ein bisschen wiederholt, denke ich mal, um den Leuten auch den Anschluss zu genehmigen. Der rote Drache, haben sich ja für uns in den vorigen Folgen schon so diverse Interpretationsmöglichkeiten geboten. Mal war es ein Auto, mal ist es die Werte Margot mit den roten Haaren, mal ist es dies, mal ist es jenes. Jetzt ist es der rote Drache im Wappen der Waliser. Dann wird wiederum die Brücke geschlagen zum Namen von T-Rex, zum Georg, zum heiligen Georg, dem Drachentöter, dessen Kreuz ja ein rotes Kreuz auf weißem Untergrund war. Heutzutage wissen wir, dass es die Nationalflagge dort geworden. Und aber auch hier kommen wir immer wieder nur zu so gewissen Halbweisheiten. Ne? Also ING hüllt sich wie üblich ein bisschen nebulöse Aussagen, und wir können immer noch nicht genau sagen, wer ist der rote Drache.
Genau, und ich glaube auch, dieses leicht offenlassen ist auch ein bisschen Spiel dieser Folge. Und dann kommt etwas, und da würde ich gerne wissen, wie du es wahrgenommen hast. Ich fand diesen Schnitt, diesen Übergang plötzlich ins Pendragon, wo er in der Kneipe plötzlich sitzt, ein bisschen unvermittelt, ne? Also ich meine, das ist auch ein Spiel mit der Mechanik, aber wie fandst du das, dass der so plötzlich, also dass es einen Überschnitt gab und er ist in dieser irischen Kneipe?
Nun ja, wie vieles in dieser und in der nächsten Folge wahrscheinlich notwendig, weil ansonsten hätten die beiden wahrscheinlich, du hättest jetzt auch 3 Stunden Monolog auf Glen Castle bei X-Whiskys noch wiedergeben können. Tatsächlich musste man ja irgendwie so ein bisschen die Story voranschreiten lassen. Aber also der Schnitt, da gebe ich dir schon recht, der ist ein bisschen befremdlich erstmal, weil er sehr hart ist und auch eigentlich gar nicht aufgelöst wird. Ja, denn die beiden begeben sich also noch in ein örtliches Pub, ins Pendragon. Und just in dem Moment, als T-Rex die Tür durchschreitet, ist ING auch, wie er sonst auftaucht, wieder verschwunden. Und es wird auch gar nicht geklärt, also er sucht ihn dann zwar und er fragt auch Leute, was tatsächlich allerdings zu einer sehr lustigen Szene führt, weil er spricht dort mit einem älteren Herrn im Anzug, und er sucht halt einen Ian, und der lacht halt so, naja, hier heißt jeder dritte, genau. Ian. Dieser Mann wiederum heißt Patrick, und witzigerweise wird wahrscheinlich jeder, der dort nicht Ian heißt, wird wahrscheinlich Patrick heißen. Eva jetzt in Stereotypen verfallen. ING ist plötzlich verschwunden.
Aber da ihm derjenige ein Ale reicht, ist es wahrscheinlich der Wirt, oder? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob dieser Patrick der Wirt ist.
Es wird aber nicht erwähnt. Also Patrick ist einfach da. Ja. ING verschwindet, und in gleichem Atemzug erscheint Patrick. Und auch hier geht das Gespräch ganz plötzlich tiefschürfend weiter. Also es gibt hier auch nicht, gibt eigentlich kein großes Kennenlernen, sondern Patrick erzählt ihm ein bisschen was aus der irischen, aus der britischen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wollen wir das so komplett auslegen?
Nee, brauchen wir nicht.
Also es ist ganz interessant, also zumal, also er spricht das auch an in diesem Gespräch, seien nun 2 Heilige beteiligt. Wir hatten hier einmal St. Georg oder St. George, und wir haben St. Patrick. Die Namen sind natürlich mit Sicherheit jetzt auch nicht zufällig erwähnt. Aber Was ganz interessant ist, und das finde ich tatsächlich in diesem Pub sehr, sehr gut gemacht, man hört immer wieder mal so ein paar Hintergrundstimmen. Die werden immer mal wieder lauter und die bewegen Georg doch dazu.
Das ist eine Hintergrundstimme, es ist Tron, ne?
Also es ist die Tronstimme. Es ist Trons Stimme.
Und es ist Trons, ja genau, es ist Trons Stimme, die so immer wieder Sätze einwirft, die natürlich so ein bisschen das Gespräch lenken. Ich wollte noch, bevor ich auf diese Tron-Einwürfe komme, was ich ganz gut fand in dem Gespräch mit Patrick und George oder Georg, ist diese aufbauende Erklärung mit der britischen Flagge. Wie erzählt, also es ist das rote Georgskreuz, es ist dieses blaue Kreuz der Schotten und also wie er sozusagen den Union Jack erklärt. Das finde ich eine ganz vom Darstellerischen ganz gut gemacht und hat auch so einen leicht erklärenden Charakter, hat ein bisschen was vom lustigen Taschenbuch bei Disney, aber es ist trotzdem gut erklärt. Also es ist schön in die Geschichte eingefügt und macht ein bisschen runden Charakter. Das fand ich ganz gut. Und die Tron-Stimme im Hintergrund, die kommt immer mal wieder so rein. Also kurz nachdem er das Bier bekommt, das Ale bekommt, gibt es diese sehr leicht eingeflüsterte Frage, worauf läuft alles hinaus? Das ist die erste Frage, die gestellt wird.
Und Tron spricht sein Gegenüber mit kleiner Bruder an.
Genau, das ist interessant, weil ja Georg noch nicht der kleine Bruder
ist. Das können wir jetzt eigentlich auch noch gar nicht so weiter sagen. Da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit noch zu. Das ist aber sehr interessant. Und das habe ich bis jetzt also auch noch nicht so richtig kapiert. Aber na gut, das kommt dann vielleicht noch. Was ein bisschen auffällt, ist, dass Patrick wie selbstverständlich so Themen aufgreift, die T-Rex gerade vorher erst mit ING diskutiert hat.
Ja, und da kommen auch noch mehrere Sachen hinzu. Interessant ist ja, gut, für Verschwörungstheoretiker dieser Erde ist das immer ein interessantes Thema, warum die USA, Großbritannien und jetzt auch Russland im Prinzip bloß in anderer Reihung dieselben Fahnen oder dieselben Farben auf ihrer Nationalflagge verwenden. Und das gibt es auch innerhalb dieser Hörspielserie immer mal wieder. Das wird mal thematisiert. Machen wir jetzt gar nicht in aller Tiefe. Da gibt es wieder so einen Einwurf, wo die Stimme von Tron sagt, nur auf die Macht, auf nichts anderes kommt es an. Und wenn man das dann einfügt in die Geschichte, dann ist dieser Unterton oder dieses beiläufige Einwerfen dieser Sätze immer so ein bisschen unterstützend.
Es ist unterstützend für das Gespräch der beiden. Genau. Also es geht dann noch so ein bisschen darum, um den Aufstieg der Kennedys und der Fitzgeralds, also für alle Leute, die das nicht wissen, die mütterliche Linie sind die Fitzgeralds. Da wird dann so ein bisschen erzählt, so wie ist das Ganze zustande gekommen und genau zu diesem passenden Zeitpunkt wird dann auch von hinten von Tron wieder eingeworfen, der Ursprung aller Macht ist das Geld. Genau. Ja, also genau in dem Moment, wo es sich um Reichtum dreht, spricht auch Tron. Also Georg ist auf jeden Fall immer wieder ein bisschen irritiert und fragt dann Patrick auch, ob vielleicht schon mal ein Boris hier gewesen wäre.
Und da kommt eine interessante Antwort und da habe ich ein paar Sachen, das finde ich ganz gut. Auch hier sagt er ja, Boris, der war mal hier und dann kommt eine witzige Anekdote, die ich gut finde, weil sie es in dem Moment so ein bisschen erleichtert. Er sagt ja hier in Irland sind gute Geschichten noch ein Zahlungsmittel, sofern man sie auch weitererzählen kann. Ja. Das ist also ein ganz schönes Element, wo man so ein bisschen Leichtigkeit reinkriegt. Das finde ich ganz gut. Und er hat gesagt, und der war hier und der hat sich genauso für diese Sachen interessiert wie du. Ich will es gar nicht so weit aus, weil die Leute sollen es ja auch noch hören können. Und dann gibt es ein Foto an der Wand und dieses Foto hat einen interessanten Inhalt. Und dieses Foto soll sozusagen die wahren Mörder von JFK zeigen.
Zehn Personen in Anzügen um einen Tisch.
Genau. Und diese Schilderung, die macht es natürlich spannend. Das ist natürlich toll. Und dieses Bild wurde als Bezahlung dargelassen und ganz ehrlich, alleine die Randgeschichte ist so toll, dass ich es auch als Bezahlung akzeptiert hätte für ein Getränk oder zwei.
Ja, absolut. Also das muss ich auch sagen. Das haben sie haben sozusagen die neue Chiffre, die haben sie sehr liebevoll in diese Folge eingebunden. Denn Boris hat seinerzeit, weil er die Zeche nicht zahlen konnte, dieses Foto dem Wirt überlassen und damit sozusagen seine Zeche bezahlt.
Wer auf dem Bild ist, da kommen wir gleich noch ein bisschen später zu, weil da gibt es noch ein paar Nebensachen, da kommen wir noch zu. Aber es gibt wieder wieder ein Einwurf. Also erstmal erzählt Patrick von dem Hellfire Club, also von einem Club über Hedonisten, wo jede Ausschweifung gepflegt wurde. Und es geht ganz oft um die Stiere und die Hirsche. Und diese Begriffe kommen immer wieder, die kann sich der Hörer jetzt schon merken, weil die werden öfter repetiert. Und jedenfalls gibt es den Hellfire Club und da wurden hedonistische Feiern mit allen Ausschweifungen gemacht und davon erzählt Patrick. Und dann kommt ein Einwurf von Tron und sagt, Vaterlandsliebe, die möchte ich bei denen sehen, die wirklich herrschen. Das ist ein interessanter Einwurf. Ich will gar nicht so weit runter kommentieren.
Ich bin ganz ehrlich, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Okay, der kommt in diesem Gespräch interessanterweise. Und das ist ein interessanter Einwurf, zum einen, weil es provokativ ist, weil Vaterlandsliebe immer von der Wortschöpfung schon für viele schwierig ist. Mhm. Und dann aber im Zusammenhang mit Herrschen ist es noch interessanter. Aber wie gesagt, da soll sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Es ist aber ein interessanter Einwurf auch an der Stelle. Und dann gibt es wieder Hinweise auf sozusagen den Trieb, die Lust. Dann wird Stonehenge erwähnt. Und da merkt man, okay, da ist T-Rex drin, da kennt er sich jetzt aus, weil da hatte er ja gerade Kontakt.
Richtig. Nebenbei gesagt, nur mal am Rande, ja, den Hellfire Club, den gab es tatsächlich, auch ein bisschen anders als hier dargestellt. War geschichtlich gesehen ein relativ erfolgloses Unterfangen, was einen kurzen Hype hatte und dann auch relativ fix wieder, sich verkleinerte und irgendwann dann.
So sieht man die Illuminaten heute auch mit ihren 12 Jahren. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Und dann geht es um etwas, was zu diesem ganzen Thema archaischer Erfahrungen und Stonehenge und das, was T-Rex so ein bisschen erlebt hat, passt. Nämlich, es geht um die sprichwörtliche Potenz der Kennedys, um dieses Bild der Stiere, um diese relativ männliche Darstellung, wer viel trinken kann, wer viele Frauen hat, der ist halt in Irland immer noch,
ist noch jemand.
Dann gibt es sprichwörtlich, und das gab es wirklich, das habe ich auch versucht nachzukontrollieren. Es gab natürlich, und er erwähnt so diese typischen Stiere, also die Affären, die man hatte, die JFK hatte mit Marilyn Monroe, die
Darsteller. Nichts nachgewiesen.
Ja, das ist nicht nachgewiesen, aber das sind halt diese sprichwörtlichen Geschichten, die diesen Nimbus bauen, ne? Diese Figur aufbauen. Ob sie jetzt wahr sind oder nicht, ist den Leuten am Ende wieder egal. Das ist eine schöne Geschichte, die man weitererzählen
kann. Absolut, da kann man auch bis heute sagen, was man möchte. Es wird übrigens auch namentlich noch aufgegriffen. Monica Lewinsky war für Bill Clinton ein extremer PR-Schub.
Ja, ja.
Ja, also das darf man einfach nicht vergessen. Und an der Stelle, tja, mag man es nun sehen, wie man möchte.
Es soll wohl für die Zigarrenmarke, ich möchte es gar nicht weiter ausführen, ein grober Schub gewesen sein.
Ja.
Die Existenz von den zwei Frauen, die sehr jung gewesen sein sollen, nämlich Fiddle und Faddle, das ist relativ, also da gibt es sehr viele Darstellungen zu und da gibt es auch viele, viele Ansätze zu, die es natürlich nicht offen bestätigt haben, aber es wurde so oft aus verschiedenen Quellen nach, dass man sagen kann, es wäre auch nicht so unmöglich.
Ja, nein, also, vieles davon ist nicht unmöglich. Also ja, gut, das ist jetzt alles, das ist natürlich alles
ist anekdotisch. Ne? Ja. Also, dass das gegeben haben kann, nehmen wir jetzt einfach so hin. Dann kommt die nächste Story auch. Also dieses Gespräch in diesem Pub wird sehr lang. Also es ist ein relativ langer Part.
Ja.
Und das ist sehr intensiv und da wird viel gesagt. Wir werden es auch nicht in jeder Einzelheit jetzt hier erwähnen. Dann geht es auch ein bisschen um Religiosität, um Religionen an sich, um den Irland-Konflikt, der sich ja jetzt in einem, der nicht befriedet ist, sondern der im Prinzip in einem sehr relativ langen Waffenstillstand derzeit sich befindet.
Ja.
Also man muss wissen, in Irland, Nordirland vor allen Dingen gab es sehr starke Auseinandersetzungen mit einer Terrororganisation der IRA und es gab eine Auseinandersetzung, das bezog sich auf Katholiken und Protestanten und das ist in waffenartige Auseinandersetzungen ausgeartet.
Schlimm, also
kriegerischen Zustand.
Ich kann mich in meiner Jugend auf jeden Fall auch an die Meldung noch erinnern. Das hat mich damals, ich war noch relativ jung, muss ich sagen, aber das hat mich schon auch beunruhigt. Ja, also ich konnte mir zwar keine näheren Umstände vorstellen, aber so mit Bomben und Schusswaffengebrauch und so weiter, das war eben schon auch an der Tagesordnung.
Und auch deshalb gibt es von U2 das Lied Sunday Bloody Sunday und das ist hat diesen Inhalt. kleine Nebeninfo. Dann gibt es eigentlich den wichtigsten Satz, der auch immer wieder vorkommt und der wird wieder so reingesprochen in dieser Höhe und da sagt Tron, der Ursprung aller Macht ist das Geld. Das ist der tragende Satz. Also der ist sozusagen so wichtig und jeder, der gewisse Vorgänge in der Welt beobachtet, der wird den sofort bestätigen. Mhm. Weil am Ende ist Geld der Motor.
Ist übrigens alles. Auch der am lautest gesprochene Satz von Tron im Hintergrund. Ne? Also alle anderen musste man sich teilweise sehr anstrengen, um hinzuhören. Ich musste teilweise noch mal ein zweites Mal drüber hören, um es zu verstehen. Und der war plötzlich, also für diese kurzen anderthalb Sekunden schweigt oft wie das ganze Pub. Also das ist dann schon sehr deutlich geworden.
Ja, den wollte man aber auch platzieren. Aber das ist gut.
Natürlich.
Das ist an der Stelle gut. Jetzt gibt es einen Break und
ganz kurz, das Gespräch endet mit einer Prophezeiung von Patrick, nämlich dass er, Georg, dazu bestimmt sei, den roten Drachen in seine Grenzen zu weisen. Und damit endet das Gespräch. Also auch hier wurde diese Thematik mit dem roten Drachen nochmal aufgegriffen.
Und Georg wird mal wieder der Drachentöter genannt.
Natürlich.
Natürlich. Naja, klar, das wissen wir. So, und dann gibt es einen Break und man ist im Hotel Glynn Castle wieder.
ING noch immer spurlos verschwunden.
Genau,
er ist weg. Es gibt auch ehrlich gesagt keinerlei weitere Hinweise, was er noch anderes vorgehabt haben
Und könnte. Wir haben wahrlich versucht zu ermitteln, wo ist ING, aber keine Hinweise im Hörspiel zu finden.
Ja, wir haben das versucht, aber naja, wie das geendet ist, wisst ihr.
Genau, ihr könnt es nachhören. Und T-Rex weiß gar nicht im Grunde, wie er dahin gekommen ist. Er schiebt es auf den Alkohol und er sucht ING und fragt sogar und alle bestätigen, da war niemand. Er wäre alleine da gewesen, was auch wieder darauf hinweist, und T-Rex auch sieht es so, dass es ein Spiel ist. ING findet sich halt gerne in der Rolle des Phantoms. Und das wird so ein bisschen so dargestellt. Er ist allein im Hotel, wird ihm gesagt. T-Rex geht an sein Notebook mal wieder und tätigt einen Anruf und landet bei Kim Schmidtke.
Auch ganz bewusst, hatte natürlich mal wieder vergessen, seine Rufnummer-Anzeige auszuschalten.
Was ich nicht verstehe, wenn ich jemanden anrufe, den ich kenne, warum sollte ich die Rufnummerübermittlung ausschalten?
Hey Mann, Hacker-Ehre.
Ach so, ja, den habe ich jetzt als Healer nicht mal verstanden. Aber okay, jedenfalls ruft er Kim Schmidtke an und erzählt von diesem Foto mit den JFK-Mördern angeblich. Kim Schmidtke reagiert da auch relativ interessiert und sagt, ja, also dieses Foto zeigt die Operation 40, ein CIA-Kommando, was dazu bestimmt war, Kennedy zu töten. Und natürlich kommt die Frage auf, warum? Warum sollte das passiert sein? Das kommt später noch, aber hier kommt sie als erstes mal auf. Und es wird erzählt, auf den Fotos wären unter anderem zu sehen als Personen Frank Sturgis und Barry Seal. Ich würde gerne mal kurz auf Barry Seal eingehen, weil da gibt es einen sehr schönen Film mit Tom Cruise, der dieses Leben von Barry Seal zeigt. Und Barry Seal hatte ein sehr interessantes Leben, der war nämlich tatsächlich bei der CIA.
Und das, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, und das ist das Schöne an diesem Podcast, ich lerne immer noch etwas dazu, wusste ich nicht.
Echt nicht?
Nein.
Nein, da gibt es einen sehr guten Film, Barry Seal. Barry Seal war ein Pilot, der über ein Talent verfügte, sehr gut zu fliegen, dem sein Leben langweilig war. Und der bei der TWA rausflog, weil er mit Passagieren an Bord Manöver flog, die, sag ich mal so, für Verkehrspiloten nicht vorgesehen sind. Und das kam nicht gut an. Und aber da er über dieses Talent verfügte, wurde die CIA aufmerksam und sie hatten zu der Zeit gerade im Drogenkrieg viel mit dem Kollegen Escobar zu tun. Und sie brauchten jemanden, der sich das zutraut. Und Barry Seal hat das getan. Wie das ausgeht, auch hier kein Spoiler, es ist kein Teil des Offenbarung 23, nur als Tipp, Barry Seal als Film mit Tom Cruise, sehr sehenswert und eine interessante Karriere. Und dann auch wird es auch interessant, warum dieser Mensch da auf diesem Bild ist. Frank Sturgis gehört zu den Brahmanen von Boston, das kommen wir auch gleich noch zu. Das erzählen wir gleich noch ein bisschen.
Über Frank Sturgis nebenbei gesagt, existieren ja tatsächlich diese Gerüchte, dass er kurz vor seinem Ableben eine Beteiligung an der Ermordung von JFKs gestanden haben soll. Aber auch hier.
Auch schwierig, ein Priester.
Ja, also Gerüchte, nichts Greifbares.
Genau, also wenn er das einem Priester gestanden hat, dann wäre das so eine Art Beichtgeheimnis. Der Priester würde darüber nicht reden. Also da ist eher interessant, wie es rausgekommen. Aber ich glaube, die Geschichte dazu, ich habe es auch ein bisschen probiert zu verifizieren, ich glaube, die Geschichte oder das Leck ist wohl die Krankenschwester. Also gar nicht mal der Priester hätte irgendetwas erzählt, sondern Frank Sturgis war ja
das
sehr
krank. Das lauschende Ohr an der Tür.
Wie auch immer, also jedenfalls das Leck ist wohl die Krankenschwester. Und dann gibt es auch noch ein weiteres, was, das sind die spannenden Geschichten, das ist so ein bisschen so die Kruste, ne, die jetzt so ein bisschen rankommt. Dann werden so ein paar Sachen erzählt, die sehr gut eingeworfen sind, zum Beispiel auch, dass die eine Ex-Geliebte von Fidel Castro unter Eid über Waffentransporte und Treffen mit Personen, unter anderem Lee Harvey Oswald und so weiter. Mhm. Also da gibt es ein paar schöne Side-Stories. Ich persönlich halte eine Ex-Geliebte immer für eine ganz schwierige Quelle, aber
oder eine extrem gute Quelle, das kann so und so sein.
Also extrem gute Quellen sind Ex-Frauen nur in der Steuerfahndung. Da sind sie die besten Quellen. Aber ansonsten würde ich da schwierig sein. Aber kommen wir mal kurz zur Familie Sturgis. Also gar nicht mal zu Frank Sturgis, sondern zu der Familie. Mhm. Und wenn man da ganz weit zurückgreift, und da habe ich ein bisschen nachgekramt, weil es spannend wurde, ich weiß nicht, ob du das auch getan hast, hast du dir die Boston Brahmins oder die Brahmanen von Boston mal angeguckt?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Okay, das hat mich interessiert, weil ich fand diesen Begriff so komisch. Und deswegen, Brahmanen sind so eine Art, ist so ein Begriff so für wild. Also wieder Hirsche, ne? Also es geht da so ein bisschen, Brahmanen ist so ein bisschen so ein altes Wort. Worum es da eigentlich geht, es bezeichnet die alten Familien, diese ersten Familien, die Geld hatten und die USA besiedelt haben.
Ja, weil man, ich muss dich da ein bisschen korrigieren, Brahmanen sind, also es ist jetzt, ja, möglicherweise im Sinne von wild, aber nicht von barbarisch. Also nein, Brahmane ist schon ein bisschen was Edleres und was Gehobenes. Ne?
Na, ich meinte im Sinne von Hirsch. Also nicht wild im Sinne von wild sein, sondern wild, ach so, als Tiergruppe. Ja. Das war so ein bisschen die, deswegen geht es immer um die Hirsche und die Stiere.
Ja, es gibt zum Beispiel einen Brahmanengeier.
Ach was.
Oder eine Brahmanenweihe, beides Greifvögel.
Jetzt bin ich wohl dran mit dem Lernen im Podcast. Okay.
Da Zufall.
Ja, alles gut. Aber jedenfalls diese Brahmanen von Boston, das ist so das, was man in Filmen oft als altes Geld bezeichnet. Also das sind wohlhabende Familien, da gibt es ganz bekannte Namen, unter anderem Hudson ist so ein Name, deswegen heißt in New York auch alles Mögliche mit Hudson. Und Sturgis ist so ein Name, dann gibt es noch ein paar, die Holmes, Wendell Holmes. Also das sind so puritanische Familien, die übergesiedelt sind, damals mit Geld und dort um ihren wirtschaftlichen Aufstieg zu machen, dorthin gewechselt sind. Und dazu gehört Frank Sturgis.
Richtig, die sich auch nicht ins Exil begeben haben, sondern durchaus Kontakte in die alte Welt hatten.
Genau, genau.
Und auch die auch zurückkehren konnten und hin und her reisen. Also hier reden wir von einem großen alten englischen Geldadel.
Der New England Adel. Man sagt das auch so.
Richtig, man sagt ja auch New England und das nicht ganz umsonst.
Genau. Und da kommen wir in einen sehr interessanten Teil, weil diese alten Familien haben natürlich auch, es gab einen Übergang in die Universitäten, weil diese Leute im Gegensatz zu vielen Leuten, die die alte Welt sozusagen verlassen mussten, waren sie finanziell sehr gut und sie waren von der Bildung überdurchschnittlich gut. Und dementsprechend hatten sie mit den Universitäten zu tun. Und jetzt kommen wir in eine Thematik, worum es eigentlich geht in dieser Folge. Jede Folge hat ja so ein Grundthema und diese Folge geht so ein bisschen in die Richtung alte Verflechtung und Bünde.
Ja, das kann man sicherlich schon so sagen. Über das Grundthema dieser Folge, das wäre vielleicht, das wäre dann nochmal ein schönes Schlusswort, weil das das halte ich auch nicht so für ganz so eindeutig, aber man kommt auf jeden Fall über den alten Bostoner Geldadel, fängt man eben an, schon wirklich ein geschichtliches Geflecht aufzubauen. Ne? Also das heißt, hier wird im Prinzip eigentlich schon angedeutet, dass die damals das Geld mitgebracht haben, damit die Macht mitgebracht haben und diese eben auch bis heute halten. Ja. Also dieses und ähnliches bespricht Georg im Gespräch, im Telefonat mit Kim. Kim ist auch äußerst interessiert. Ich weiß gar nicht, wie beendet sich eigentlich dieses Telefongespräch? Es klopft an der Tür, oder?
Genau, es klopft an der Tür und dort ist ein alter Bekannter zu sehen. Und er öffnet und betritt auch ohne jegliche Aufforderung das Zimmer und das ist St. Clair.
Dum, 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 dum. Genau.
Genau. St. Clair ist mal wieder da.
Tatsächlich sind wir erstmal so ein ganz kleines bisschen überrascht, weil auch St. Clair wurde etwas unsanft sozusagen in der letzten Folge von dannen geschleppt und man es ließ Böses vermuten.
Und Georg dachte auch, er wäre tot.
Ja. De facto musste er eben nur einmal kurz erklären, dass er eben gar nicht die allen großen Geheimnisse dargelegt hat, sondern dass es eigentlich alles nur um Whisky und Alkohol ging. Also auch St. Clair ist am Leben gelassen worden, er freut sich bester Gesundheit. Verwickelt Georg seinerseits in ein Gespräch. Und hier wird es jetzt meines Erachtens ein ganz kleines bisschen absurd. Ja, also ich weiß nicht, ob dir das, vielleicht ist das nur eine subjektive Empfindung von mir. St. Clair ist ein äußerst unsympathischer Charakter. Wahnsinnig zwielichtig und einen, den man so auf den ersten Hinblick bereits sagen kann, jo, dem traue ich nicht über den Weg.
Ja, und interessant ist auch, dass bei St. Clair immer wieder diese unangenehme Gegensätzlichkeit kommt. Im Grunde sehr freundlich, fast im Sprachgebrauch ein wenig sanft,
ja.
Aber auch immer mit dem Verdacht, eine gewisse Hinterhältigkeit in sich zu tragen. Und wenn jemand an meiner Tür klopft, sich Eintritt verschafft und dann über das Erfahrene mit mir sprechen möchte, da gehen bei mir alle Lampen an. Also normalerweise wäre das eine beidseitige Sache, wenn man einen Wunsch hat. Also wenn man über etwas Erfahrenes reden will und dann gibt es jemanden, der die Erfahrung hat und der Unerfahrene geht zu dem Erfahrenen und tauscht sich da aus.
Richtig.
Also dass es umgekehrt ist und der Druide auf einen zukommt.
Ja, und man
ist
muss
eher ungewöhnlich.
Man muss dabei jetzt einfach mal bedenken, dass, wenn wir das jetzt mal ganz salopp sagen, hat St. Clair Georg in der letzten Folge ganz schön in die Scheiße geritten. Ja. Er hat ihn da einfach irgendwo nach hingeschleppt und hat am Ende vollkommen die Kontrolle verloren, wurde selber weggeschleppt und Georg haben sie eben zur Opferung dort irgendwo auf den Altar gefesselt. Das heißt, ich an Georgs Stelle, ich hätte so ein gesunden Unmut dem Mann gegenüber. Und das ist etwas, was ich bei Georg in diesem Moment vollständig vermisse.
Ja.
Wir halten das mal zunächst vielleicht dem noch doch recht derben Kater zugute, den der gute Georg mal wieder hat. Mit dem Whisky hat er sich offensichtlich ziemlich gut angefreundet.
Ja, aber vielleicht ist es auch die Wicklung, die St. Clair vornimmt mit dem, diese Gespräche, die immer wieder mit St. Clair so vorkommen. Also dieses, es gibt gefährliches Wissen, dein Weg ist noch nicht beendet und so. Vielleicht ist T-Rex auch durch seine Erfahrung der letzten Zeit so in seiner Mission. Ich meine, er ist ja auch, wenn man jetzt mal seinen Weg nimmt als Informatikstudent der Wirtschaftsinformatik, ja, wo er eine CD in LA aufgreift, Tupac findet, Geld daraus verdient, irgendwohin verschleppt wird, jetzt in New, also er ist ja noch in irgendeinem Castle und jetzt ist er da und er trinkt teuren Whisky und also er hat ja schon ein bewegtes Leben plötzlich. Also es kann dich auch ein bisschen irritieren und deine Normalreflexe ein bisschen runterdämpfen.
Meinst du? Gut. Aber dennoch ist ereignet sich eine Szene. Es gibt schon mal das kurze Gespräch und St. Clair bietet ihm also an, auch ihn vielleicht ein bisschen auf dem Weg zu begleiten, den er dort so gehen möchte. Und dann gibt es aber etwas, und das ist mir bereits damals beim ersten Mal hören der Folge, ist mir das aufgefallen. Und ich habe es tatsächlich hier auch wortwörtlich als seitliche Anmerkung an mein Konzept geschrieben. Denn St. Clair sagt, ach Mensch, und ein Whisky, dann könnte er jetzt aber auch vertragen, ob Georg denn auch noch eins möchte. Und Georg sagt, nö, aber ein Wasser wäre gut. So, und schickt also St. Clair unbeaufsichtigt los, Georg ein Glas mit Wasser zu befüllen. Und ich verlese jetzt einfach mal meine Anmerkung an meinem Text hier. Trottel. Also das hat man sogar in einem Hörspiel während des Autofahrens hat man gerochen, dass die Nummer nicht gut ausgeht.
Und das ist ja das Interessante, dass die Arglosigkeit, die T-Rex da hat, den Hörer manchmal so ein bisschen, also du sagst Trottel, mich macht die manchmal so ein bisschen latent wütend beim Hören. Und das ist wirklich interessant, wie manchmal auch T-Rex da reintappt in gewisse Fallen und manchmal auch bereitwillig. gut, jetzt gibt es diese Geschichte, die unterhalten sich noch ein bisschen, ich würde es mal ein bisschen abkürzen, dann geht es noch um die Bedeutung von Yale, dann geht es um JFK, dann geht es um Skulls and Bones und so, und da geht jetzt ein bisschen eine Thematikkette los.
Ja, an der Stelle sollten wir vielleicht aber nochmal 2 bis 3 Fakten dazu erzählen, ne? Also Yale ist eine Elite-Universität, eine der angesehensten, hat bis jetzt viele bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht, und es gibt dort, und die existiert auch tatsächlich, es gibt dort eine Studentenverbindung, die Skulls and Bones. Die Mitglieder werden liebevoll Bonesman genannt. Witzigerweise, die haben den Sprung in die gegenwärtige Zeit noch nicht geschafft. Es gibt keine Boneswomen, sind mir nicht bekannt. Obwohl es, glaube ich, weibliche Mitglieder gibt. Da bin ich aber mit einer Recherche auch ein bisschen auf Grenzen gestoßen, denn die Skulls and Bones sind tatsächlich, und hier, das ist keine Verschwörungstheorie, tatsächlich eine Geheimgesellschaft. Denn über die Skulls and Bones ist de facto gar nicht wirklich viel bekannt, außer dass sie bis jetzt 3 amerikanische Präsidenten gestellt haben.
Also es ist ein bisschen wie bei vielen Geheimgesellschaften, dass über die Zeit manchmal etwas durchschwappt. Also auf jeden Fall ist klar, dass man sich nicht bewerben kann, auf keinem Weg, dass man geholt wird, dass man Eingangsriten hat, dass man, und es ist auch klar, selbst die Leute, wo man sich verhältnismäßig über die Uni-Zugehörigkeit sicher ist und sagt, okay, das ist hochgradig wahrscheinlich, dass er dabei war, die reden da nicht drüber. Also das ist eine sehr dichte Sache, und hier kommt nachher noch was, warum es so dicht gehalten wird. Das mit den Skulls and Bones, da fällt es mir schwer, viel drüber zu sagen, weil wie du sagst, das ist eine Sache, da ist viel anekdotisch.
Ja, es ist auch, genau, weil de facto halten die ein sehr, sehr dichtes Tuch über sich selbst. Und was da genau abläuft, was da hinter verschlossenen Türen tatsächlich zelebriert, ritualisiert oder veranstaltet wird, das weiß echt kein Schwein. Also
ja, das macht die Sache ja doppelt spannend.
Die halten einfach dicht. Ja, und das, also ob es jetzt, es kommt später noch in dieser Folge vor, werden die Skulls and Bones als letzte echte Geheimgesellschaft genannt. Ob das jetzt der Fall ist, weiß ich nicht, da müsste man sich jetzt auf die Definition einlassen. Definitiv habe ich aber versucht, ein bisschen zu recherchieren, und man stößt sehr, sehr, sehr schnell an absolute Grenzen. Also nicht Grenzen von wegen, dass da plötzlich jemand bei einem vor der Tür steht, sondern man findet einfach nur Strauß.
Genau. Diesen und Kurs. Die machen ihren Job anscheinend ziemlich gut. Was ich aber sehr interessant finde, St. Clair macht ein Thema auf, und zwar, wie es überhaupt zu der Namensgebung Yale kommt. Und er erzählt, Yale war ein Kaufmann. Und was diesen Kaufmann ausgezeichnet hat, auch sehr verkürzt. Ich möchte ja schon, dass ihr in die Folge nochmal, wenn ihr sie gehört habt, nochmal reinhört mit dem Wissen, was wir euch jetzt vermitteln. Und vielleicht auch, falls ihr sie nicht gehört habt, nicht ganz zu sehr aufgeklärt seid. Aber man kann sagen, Yale war ein Kaufmann. Und dieser Kaufmann hat ein Prinzip aufgeworfen, was bis heute im Idealfall sehr gut für viele Leute funktioniert, nämlich die Verbindung vom politischen Amt und Wirtschaft.
Richtig. Und er hat das erste Wirtschaftsmonopol geschaffen.
Und das ist interessant, weil das ist nämlich quasi die Blaupause für das, was Truman später den militärisch-industriellen Komplex nennen wird. Das ist so diese komplette Blaupause.
Ja.
Also die Politik zu verbinden mit der Wirtschaft, das ist quasi ein
richtig, das hat er übrigens sehr gut gemacht. Das sprengt jetzt den Rahmen dieser Folge, aber wer dort Interesse hat, sei doch mal angehalten, sich einfach mal über die East India Company mal zu belesen. Ja, ich kannte die lange Zeit nur als Gegner von den Piraten in der Karibik. Irgendwann hat es mich dann zufällig mal gepackt, und die Geschichte ist also äußerst interessant. Gibt einen ganzen Haufen toller Sachbücher zur East India Company und auch tolle Romane, die das Thema sehr gut aufgreifen. Kann ich also jedem nur ans Herz legen. Äußerst bewegte Geschichte, äußerst interessante Geschichte. Und dieses war dieses erste Handels- und Politmonopol.
Und jetzt kommt natürlich auch deine Vermutung, wo wir beide wahrscheinlich beim Hören gedacht haben, ich wurde latent wütend, du hast gedacht, Trottel, natürlich stimmt etwas nicht.
Und ja, Georg, jetzt plötzlich ganz schlecht.
Ganz schlecht.
Ich war auch wirklich so überrascht, ich musste erst mal ranfahren
Musste seitlich ranfahren. Puh. Genau, und er liegt 2 Tage im Bett in seinem Hotelzimmer, hat Kopfschmerzen, und er schiebt es auf eine Grippe. Und
isst vor allem nichts.
Genau, isst nichts und er hält sich dann nach 2 Tagen für reisefähig, will zum Flughafen nach Dublin und dann taucht jemand auf, der uns sehr bekannt ist und dann sitzt er in der Limousine, die zum Flughafen gehen soll.
Willst du erklären, nebenbei gesagt?
Ja.
Und wer fährt die?
Ja. Ja, natürlich Kommissar Banner.
Wim Banner.
Wir wissen, Wim Banner, der schmuddelige Kommissar vom LKA Berlin-Brandenburg.
Genau.
Wir wissen natürlich alle, dass LKA Berlin-Brandenburg-Kommissare in ihrer Freizeit Limousine fahren.
In Irland.
In Irland,
ja. Versteht sich.
Natürlich. Wir wissen
alle, es ist kalt, es ist knapp geworden, Markus, ich bitte dich. Ja. Ja. Die müssen irgendwie und, ja überleben.
Auch der LKA-Beamte will über Wasser gehalten werden.
Ja Gott, das ist aber auch ein LKA-Beamter Anfang der 90er für Cyberkriminalität. Na, was hatte der denn groß zu tun?
So nehme ich.
Das also lassen wir jetzt einfach mal ein.
Deswegen musste der arme Mann Limousine fahren. Das ist schon witzig. Und jedenfalls dann wird ihm klar gemacht von St. Clair, er soll nach New York. Was auch interessant ist, weil Banner ist nicht nur da und fährt die Limousine, also er ist nicht nur ein Shuttle Deluxe, sondern er ist auch noch Papierlieferant, also er bringt auch noch die Papiere mit, wo mir als jemand, der in der Verwaltung nicht ganz unbelegt ist, denkt, also der Mann kann ja alles, der ist beim LKA, der kann die Bundesdruckerei bedienen, also der Mann hat alles, der kriegt sogar echte Papiere ran, auf Namen, die er sich aussucht, da muss er auch niemanden fragen. Also dieser allmächtige Banner, der macht mich ein bisschen wirr.
Ja gut, aber nun muss es diese Entitäten natürlich auch jedes Mal geben. Ja, also ja. Wenn ich
also auf jeden Fall wird, um kurz den Kreis zu schließen, Tron wird quasi zu Georg wird zu Trons Halbbruder, Viktor.
Ja, genau, ne? zu Trons kleinem Bruder. Ihr erinnert euch, wir hatten da angangs schon mal so eine kleine Anmerkung von Trons Stimme selbst. Georg ist auch tatsächlich ein bisschen irritiert davon und sie offenbaren ihm, dass es also gar nicht nach Hause ginge, sondern
nach New York. Richtig. Also es geht nicht
also zumindest erstmal in die Nähe von
New York. Genau, es geht gar nicht nach New York, es geht nach Deer Island und das ist die Insel, die sozusagen als einer der wenigen, und das habe ich nachgeguckt, das stimmt, es gibt so ein bisschen wie bei den Freimaurern auch, es gibt so Bereiche, die sind offen. Die kann man als Besucher sehen und dann gibt es Sachen, die kann man nicht sehen. Und Deer Island gehört mit all seiner, auf Einladung kann man da auch als Nicht-Skullsman hin und kann dort an Veranstaltungen teilnehmen. Und da geht's für Georg hin. Man fliegt dahin, der Flug nach Übersee und dann geht's weiter nach Watertown, New York und in die Alexandria Bay, was alles sehr gut klingt und auch sehr schön ist. Wie gesagt, die Papiere sind ein bisschen, aber wie du sagst, wir nehmen die Entität mal hin, wir schlucken das einfach, ja, was da passiert.
Witzigerweise, das wollte ich nämlich gerade anmerken, weil witzigerweise auch von der Stimmführung erinnert mich Wim Banner immer so ein ganz kleines bisschen an Kommissar Reynolds. Wir machen hier die kurze Ausflug zu den 3 Fragezeichen und tatsächlich ist es eine ähnliche Funktion. Die vielleicht in so einem Hörspielkonstrukt auch einfach nur hilfreich ist. Ja, also ich bin noch nicht ganz so weit fortgeschritten in den Folgen wie du, vielleicht gibt's noch Aufklärung. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die hilfreiche Entität, die es einfach zum Vorantreiben braucht, um sich nicht mit Belanglosigkeiten aufzuhalten. Justus, Peter und Bob kommen mit einem handgeschriebenen Zettel von Kommissar Reynolds, der sie als ehrenamtliche Mitarbeiter ausweist, an jeglichen Tatort der Welt. Ja, die pfuschen der Spurensicherung im Geschäft rum und die können eigentlich so ziemlich alles machen mit diesem Wisch, wo jeder Normale sagen würde, hier, komm, verzieht's euch mit eurem scheiß Zettel. Es braucht diese.
Ja, es ist diese einfache Brücke und das ist auch gut. Ich wollte es auch gar nicht zu weit auseinandernehmen. Jedenfalls kommt man auf Deer Island an und der Empfang findet statt durch im Gästehaus durch einen gewissen Roy Adams. Und der Butler heißt natürlich Higgins.
Higgins, ja, musste ich auch erstmal lachen.
Wahnsinn, der Butler heißt
natürlich Higgins. Fährt bestimmt ein Ferrari Spider, also genau. Ich bin ganz sicher.
Also da wäre mir ein Higgy Baby durchaus rausgerutscht. Und ich hätte mir aus Reflex einen Schnauzbart stehen lassen. Einfach so, also einfach, weil es dann gepasst hätte. Ja, und dann finden sich die T-Rex, geht's noch nicht so gut. Und ich verkürze die Sache mal, man findet sich im Dampfbad. Klingt erstmal romantisch, als es ist, aber jedenfalls sagt Roy Adams, dass das die Gesundung in seinem Fall doch vorantreiben würde. Und er kriegt, man sitzt im Dampfbad, was ich jetzt in der Erkältungsgeschichte gar nicht als so positiv empfinde. Und irgendwann gehen sie raus. Und also erstmal vorher erzählt, philosophiert Roy Adams mit T-Rex ein bisschen über die Skulls and Bones und sagt so, warum konnten die so erfolgreich arbeiten? Warum haben sie zum Beispiel die Zeit, die Illuminaten hatten, deutlich überschritten? Und da war ich ein bisschen irritiert, weil ich denke, das ist also geheim. warum sitzt er da mit dem im Dampfbad und speichert so aus?
Nein, nein, auch das wird ja im Laufe des Gesprächs wird das ja noch deutlich, noch warum er das macht. Also da, wo du dich gefragt hast, da hat sich der geübte Krimi-Leser oder Krimi-Schauer hat sich sofort gedacht, na toll, so also bei dem, was der gerade alles abledert, da bringen sie ihn hinterher um.
Genau.
Oder wollen's.
Was aber interessant im Gespräch ist, also er sagt kleine Sachen, die aber sehr interessant sind, nämlich, dass solche Bünde elitär sein müssen, klein sein müssen und dass sie sozusagen, dass Großgruppen schwer kontrollierbar sind, was St. Clair bestätigt, weil Druiden sich jeder nennen kann und so weiter. Das ist eine interessante Sache, die ist jetzt relativ selbstverständlich, aber die wird da sehr gut erwähnt. Was er aber erwähnt, und das finde ich sehr spannend, Adams erzählt von den typischen Konflikten der Welt. Und wenn man sie sich anguckt, dann kann man sie überall wiederfinden. Er erzählt von den Konflikten altes Geld gegen neues Geld, Katholiken gegen Protestanten.
Bruder gegen Bruder.
Glaube gegen Wirtschaft. Mhm. Na, also diese typischen Gegensätzlichkeiten, die bringt er da auf. Und die sind ja, man muss ja sehen, nicht jeder, der Offenbarung 23 hört, ist jetzt zwischen 40 und 50. Und dem ist das klar.
Ja.
Also da hat das wieder ein leicht lehrenden Charakter, was ich gut finde, weil es typische Konflikte der Welt sind.
Ja. Ja, insgesamt muss ich sagen, ist für mich dieses Gespräch im Dampfbad mit Roy Adams ist für mich eigentlich der absolute Höhepunkt der Folge, weil er echt ein Wahnsinnsinhalt hat. Mhm. Es werden hier zum einen natürlich wird ein bisschen geschichtlich was aufgerufen, zum anderen werden hier wirklich die großen Verschwörungstheorien aufgetan. Ne? Also bis jetzt sind wir eigentlich noch nicht wesentlich weitergekommen als, naja gut, es gibt da ein paar Studentenverbindungen, die haben irgendwo mehr oder weniger Präsidenten gestellt und es gibt einen roten Drachen und einen Drachenhüter und ein bisschen Hi und Hu und Hai und Kennedy wurde ermordet. Aber jetzt packen sie im Prinzip richtig aus. Und das war das, was ich eingangs sagte. Was ist eigentlich der Inhalt dieser Folge? Was ist eigentlich die Verschwörungstheorie, mit der wir uns hier beschäftigen? Das wird meines Erachtens erst in diesem Gespräch klar. Ja. Es greift allerdings auch nochmal auf die Ermordung JFKs zurück. Und Roy Adams plaudert da recht offen drüber. Nebenbei gesagt, auch hier erinnere ich kurz an unseren Disclaimer, aber es ist ein interessanter Gedanke, denn er bringt hier die Executive Order 111110 ins Spiel und die ist tatsächlich ein äußerst gewagter Schritt gewesen. Das ist damals bei weitem nicht überall angekommen worden. Kennedy ist stark davor gewarnt worden, das zu machen. Nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen, die Executive Order 111110 wollte, dass das Recht, Banknoten zu drucken, wieder in staatliche Gewalt zurückführen. Denn das durften bislang, es gab zwölf Privatbankiers in den USA, die hatten tatsächlich das Recht, diese Banknoten zu drucken und dann an den Staat auszugeben. So, und das hat Kennedy mit dieser Order unterbunden.
Unterbinden wollen.
Du hast recht.
Also die Fed gibt es ja immer noch, die Federal Reserve Bank. Und das System ist weiterhin so. Das ist ein ungewöhnliches System und das sorgt aber bei, und jetzt kommen wir mal kurz in den Verschwörungsbereich, der uns ja so wichtig ist, wo wir sagen, wir glauben da nicht dran. Wir kommen jetzt in so einen Bereich, den sich gewisse Kreise in Deutschland auch aufnehmen, nämlich zu behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH sei. Und das führt sie ab, und jetzt wird es interessant, aus dem Handelsregister. Im Handelsregister gibt es eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Und die Existenz dieser Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH gibt einigen Kreisen einfach den Hinweis zu sagen, diese ganze Republik ist eine GmbH. Nein, jedes Land auf dieser Welt handelt mit seiner Währung.
Natürlich.
Und um zu handeln, musst du eine Rechtsform haben. Und du kannst nicht als Staat handeln, weil du hast als Staat keine Haftung.
Ganz im Gegenteil, du darfst es gar nicht.
Genau. Und um das überhaupt möglich zu machen an den Finanzmärkten, braucht man eine Rechtsform. Und dadurch hat die Bundesrepublik eine Handels- Form gefunden, diese sogenannte GmbH. Und die US-Amerikaner brauchen das nicht, weil ihr Geld ist privat durch die Federal Reserve.
Richtig.
Die haben das schon. Und das ist eine uralte Geschichte, das funktioniert für die mal so, mal so. Bei denen ist die Frage, warum sind die US-Amerikaner verschuldet? Wer hat das Geld? Die Banken. Also da ist die Frage ganz schnell beantwortet und da hat man ganz schnelle Lösung. Das ist aber der Punkt. Und als man das Geldsystem, also man muss sich klar machen, das ist ja wie Geld drucken, an den Staat Geld zu verleihen und die Zinsen sich in die Tasche zu schaufeln, die man selber festlegt. Das ist ja eine Form von Geldeinnahme, die ist ja unschlagbar. Und diese Leute haben natürlich ein Interesse, dass das so weiterläuft. Ob das, wie gesagt, wir steigen da gar nicht so weit ein. Aber auf jeden Fall ist natürlich eine solche Order, dieses System abzuschaffen, extremst gefährlich. Und Roy Adams sagt, okay, das ist der Grund.
Ja.
Das ist das, was er klar macht. Er sagt, deswegen muss der sterben. Und was ich eigentlich gut finde, es gibt ja diesen Twist, sie gehen aus der Sauna, sie trinken diesen ungesüßten Eistee, er wird extra erwähnt. T-Rex geht's immer schlecht, das nimmt die Kurve und Adams wird immer aufgeregter.
Richtig, T-Rex fragt nebenbei auch hier, muss man natürlich wieder sagen. Oh. T-Rex fragt nach einem Arzt, weil er sich schon kaum auf den Beinen halten kann. Und Adams sagt, nee, warten wir, vielleicht später, trink doch erst noch mal einen Schluck.
Genau.
Aber zu dem Zeitpunkt ist er halt auch schon.
Ist ja auch schon ein bisschen kontrollfrei. Und dann gibt es eine Frage, warum Amerika Amerika heißt. Und das wird auch noch erklärt. Und dann sagt man, okay, T-Rex geht's immer schlechter. Das ist die Frage. Und dann gibt's eigentlich diesen Höhepunkt, wo er erklärt, dass der Entdecker oder der Namensgeber von Amerika in Medici war, also auch ein Banker, da geht es dann darum. Und er fragt innerhalb seines, also eigentlich im Höhepunkt dessen, wo es ihm schlecht geht, warum er diese ganzen Geheimnisse offenbart bekommt. Und eigentlich erklärt sich die Frage. Er im Grunde weiß er zu viel an dieser Stelle.
Ja.
Und Adams macht mehr oder weniger klar,
dass er die Insel nicht mehr
leben, dass er diese Insel nicht verlassen wird. Und das ist auch am Anfang schon die Gefahr gewesen, die man eigentlich gar gerochen hat in der ganzen Folge. Und das macht die Folge ganz gut. Diese latente Gefahr, die T-Rex blüht, die schwingt mit die ganze Zeit. Und über eine lange Zeit. Und gut. Also wirklich gut eingebaut.
Ja, das stimmt. Und um an dieser Stelle einfach mal, ich denke, wir spoilern eigentlich an der Stelle gar nicht so zu viel. Georg bricht an dieser Stelle zusammen, verliert das Bewusstsein. Und stirbt.
Genau.
Er wird daraufhin von St. Clair im Auftrag von Roy Adams von der Insel geschafft. Und St. Clair schwingt sich sofort ins Boot, schmeißt die Leiche von T-Rex da rein.
Und Adams sagt noch, ich möchte aber den Totenschein.
Und ich möchte, richtig, und sagt, ich möchte aber den Totenschein sehen. Mhm. So, daraufhin düst St. Clair dann zum nächsten Steg am Festland, wo er allerdings schon erwartet wird.
Genau, von einem Krankenwagen.
Nicht von ING.
Der immer noch weg
ist. Ich hatte echt gedacht, so, hey, vielleicht, nee, auch da taucht er nicht aus, der ist immer noch weg. Mhm. Und dieser Krankenwagen wird gefahren von einem guten alten Bekannten von uns, Tom.
Tom.
Richtig.
Und der uns in Folge 1 schon angelächelt hat.
Richtig, der ist omnipräsent, der fährt mindestens, also auf deutlich mehr Fahrzeuge noch als Wim Banner.
Genau.
In seiner Freizeit.
Und bringt gar keine Papiere mit.
Aber dafür bringt er Margot mit.
Was mir auch Angst macht. Also zu dieser Figur habe ich auch so ein leicht latent ambivalentes Verhältnis. Aber wir wollen es jetzt mal fertig finden. Also jedenfalls wird er erwartet, Tom und Margot sind da, sie nehmen T-Rex, übernehmen ihn, sie fragt, wie sieht es jetzt um T-Rex aus? Und er ist seit 12 Minuten tot. Und und dann endet diese Folge.
Nee, es wird auch noch mal ganz kurz, auch auf der Insel noch kurz erklärt, was wurde T-Rex eigentlich verabreicht.
Genau,
sie haben ihn beabsichtigt sozusagen unterzuckert und haben ihm dann durch einen befreundeten Chemiker, von einem befreundeten Chemiker irgendwie so ein Zeugs, sie haben ihm auf jeden Fall oral haben sie ihm Insulin verpasst.
Genau.
Und das heißt, was ist das jetzt? Das ist hypoglykämischer Schock dann, richtig. Schock. So, und damit T-Rex tot, Krankenwagentür zu, Folge beendet.
Genau. Und jetzt kommen wir ganz kurz zum Fazit. Also wir haben ja mal so eine 5-Punkte-Bewertung, also 5 ist das Beste. Und wo siehst du dich da? Also ich habe mein Ich finde, es ist, also diese Folge ist für mich so eine gute 4, also 4 von 5 Punkten, weil sie viel erklärt. Und ich habe so ein, also klar, Alliteration gibt es immer, das ist so eine fantasievoll, pathetisch, populär, provokante Präsidialstory. Weißt du, die ist so, da ist alles drin.
Ja, das, da gebe ich dir total recht. Ich sehe es aber ein ganz, ganz kleines Stückchen weit anders. Denn mich hat sie nicht ganz so abgeholt. Sie ist meines Erachtens ein bisschen zu vollgestopft. Ich finde die Folge gut. Das soll nicht sein. Und ich finde auch die Randstories, die sich daraus ergeben, finde ich sehr gut. Ja, und absolut. Aber als
du weißt, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, oder?
Wieso? Ja, natürlich. Okay. Mein Problem ist an der ganzen Geschichte ist, dass das so ein bisschen gestelzt wirkt für mich. Man hat hier ein Riesenfass aufgemacht, nicht nur eins, man hat hier richtig viele, viele Riesenfässer aufgemacht. Was es auf jeden Fall tut, ist es, dass das Hörspiel so ein bisschen von der Monster of the Week Folge in die große Verschwörungstheorie bringt. Also es geht jetzt weltumfassend los. Ja, also und da sind wir schon, das ist schon ein kleines bisschen eine Neuigkeit. Dieses Mal bekommen wir keinen Topf mit einer Verschwörungstheorie, in dem ein bisschen gedreht und gerührt und mal ein bisschen Kaffeesatzleserei betrieben wird, sondern hier bleiben am Ende einfach nur lose Strippen.
Ja, aber.
Das ist auch nicht unbedingt schlecht, Markus, lass mich doch ausreden. Ich finde die Folge auch nicht schlecht. Ich würde ihr eine gesunde 3 geben, aus dem einfachen Grund, weil sie absolut notwendig ist. Sie ist notwendig, um diese Story voranzutreiben. Ohne diese Folge würde es nicht gehen. Aber die Spannung hat leider für mich bei dem Informationsgehalt ein ganz kleines bisschen gelitten. Denn T-Rex macht eigentlich gar nichts in dieser Folge, außer sich rumschubsen zu lassen.
Da sind wir jetzt, also jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Jetzt sind wir d'accord. Naja, das stimmt. Also jetzt muss man dazu sagen, das sind jetzt, wir kommen in bessere Phasen. Das weiß ich schon, weil ich ein paar Folgen mehr gehört habe. Und wir sind jetzt in einer Folge, die, wie du sagst, über die verbale Erklärung viel gemacht hat. Da wurde viel Stoff vermittelt. Und du hast so schön gesagt, da wurden viele Fässer aufgemacht. Ich würde sagen, sie ist nicht umsonst das CVSO der Hörspielfolgen. Wenn ihr nicht wisst, was CVSO ist, googelt es. Da wurden viele Fässer aufgemacht. Und aber ich denke mal, wir beschließen das heute mit der Folge, weil wir können ja schon mal sagen, die nächste Folge, die Folge 9, die den Titel hat, Gier, wird ziemlich gut hier anschließen.
Ja, die wird quasi nahtlos anschließen.
Genau.
Ich bin auch schon ganz gierig darauf, die zu besprechen, lieber Markus.
Dann werden wir das in der nächsten Folge so tun. Ich sage danke, bewertet uns, folgt uns auf Instagram, stellt uns Fragen, macht, was ihr wollt. Schön wäre ganz
schlag. Schlagt uns für die Skulls and Bones vor.
Genau. Wir würden, ich weiß nicht, ob ich so einen Eingangsritus mit 51 noch, aber das können die sich dann ausdenken.
Ich bin noch 43, ich pack das vielleicht noch. Ich schleife dich da schon durch.
Ja, okay, dann machen wir das so. Ihr erfahrt in der nächsten Folge auf keinen Fall, ob wir jetzt bei den Skulls and Bones sind, aber wir hören uns in der nächsten Folge. Und damit soll das heute sein. Dirk, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Bis bald, tschüss.